Wir wollen mit unserer Betrachtung auch der Evangeliumsharmonie auch weitermachen. Und ich möchte mit dem fünften Thema auch weitermachen. Das ist die Ankündigung der Geburt Jesu an Maria. Wir finden das Ganze in Lukas 1 und hier die Verse 26 bis 38 auch. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Zusammenhang sofort lesen, sondern wirklich so Vers für Vers auch durchgehen. Und für uns, meine Lieben, ist, glaube ich, die Geschichte sowas von vertraut. Wir haben die Geschichte schon öfters gelesen. Aber meine Lieben, das Wunder dieser Geschichte, wie Gott hier auch in seiner Weisheit gewirkt hat, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Wir haben ja das letzte Mal, letzte Woche gehört, die Ankündigung der Geburt des Johannes des Täufers und heute die Ankündigung der Geburt Jesu auch an Maria. Und das Interessante ist, wenn wir hier schon die beiden Fälle auch vergleichen. Johannes der Täufer, er wurde angekündigt in dem Tempel, dem Zacharias. Und Jesus, der König aller Könige, wo wird er angekündigt? In einem ganz, ganz, kann man sagen, weiten Ort von Jerusalem entfernt, in dem fernen Galiläa, in der Stadt Nazareth. Und in Lukas 1, Vers 26 lesen wir dann so: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt. Was heißt hier eigentlich im sechsten Monat? Auf was nimmt hier Lukas Bezug? Nun, wenn wir den ganzen Zusammenhang ja lesen, dann ist hier auf die Schwangerschaft auch der Elisabeth auch Bezug genommen, weil sie war auch schon in dem sechsten Monat schwanger. Wir kommen auch in dem 36. Vers auch darauf zu sprechen. Da heißt es so: Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Und dann wird unsere Aufmerksamkeit gelenkt auf den Engel Gabriel. Da heißt es, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt. Und der Engel Gabriel, er kommt jetzt an drei Stellen bei uns auch in der Schrift vor. Einmal begegnet er Daniel, als Daniel dann im Gebet auch ist. Und dann eben die Ankündigung des Johannes an den Zacharias und jetzt das dritte Mal auch hier die Ankündigung Jesu auch an Maria. Und jetzt wird uns auch etwas gesagt, dass der Engel der Maria begegnet ist in Galiläa. Wo liegt Galiläa? Wenn wir jetzt die Karte nehmen würden, dann liegt ja, ich sag mal, mehr im Süden, da liegt Jerusalem, das ist ja das Gebiet Judäa. Dann gehen wir etwas weiter in der Karte nach oben, da ist Samarien mit der Stadt Samaria. Und dann noch etwas weiter oben ist auch Galiläa. Und von Galiläa, da gibt es eigentlich folgenden Zusammenhang, so ganz kurz auch zu erwähnen, dass in dem Jahr 722 vor Christus hat der Assyrer König Tiglath-Pileser, er hat eben Israel überfallen vom Norden her und hat ja das Volk Israel damals auch verschleppt. Einige konnten wohl fliehen in den Süden nach Judäa. Und die anderen wurden eben verschleppt. Aber nach einer gewissen Zeit hat der König der Assyrer beschlossen, dieses Land wieder mit Menschen auch zu füllen. Und das lesen wir in 2. Könige 17, Vers 24. Aber der König von Assyrien ließ Leute kommen von Babel, von Kuta, von Ava, von Hamat und Sepharwaim und setzte sie in die Städte in Samaria anstelle der Kinder Israel. Die nahmen Samaria ein und wohnten in seinen Städten. Und das betrifft oder betraf natürlich auch das Gebiet von Galiläa, was ja noch nördlicher von Samarien auch war. Und es ist interessant, dass in dem Neuen Testament wir einen Hinweis finden, dass dieses Gebiet, was Galiläa genannt wird, es ein Gebiet der Heiden damals galt. Zum Beispiel Matthäus 4, Vers 15, das Land Zebulun und das Land Naphtali am Ufer des Sees jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa. Ja, ich habe jetzt hier die Karte schon erklärt. Wir haben ja unten Judäa, dann kommt Samaria und ganz oben in der Karte auch Galiläa. Und nun wird uns ja weiter gesagt, dass der Engel, er kam nicht nur in das Gebiet Galiläa, sondern auch in die Stadt Nazareth. Und Nazareth war klein gewesen. Heute würden wir sagen, Mensch, das ist wahrscheinlich so ein ganz kleines Dorf gewesen. Und doch war Nazareth für sich sozusagen eigenständig gewesen und darum wurde es schon als eine Stadt auch benannt. Man hat schon ungefähr 3 Jahrtausends vor Christus, wird davon auch berichtet, dass Nazareth im Gebiet von Sebulon, von dem Stamm Sebulon war, was damals Mose den Stämmen auch verteilt hat. Und was Ausgrabungen auch ja, zutage gebracht haben, dass die Menschen nicht einfach, wie wir so kennen, in Häusern gewohnt haben, sondern sie haben Felsen auch benutzt und zum Teil ihre Wohnungen, Häuser in die Felsen sozusagen auch reingehauen. Und man schätzt, dass die damalige Einwohnerzahl von Nazareth circa 400 Personen plus war. Also aus unserer heutigen Sicht wirklich ein ganz kleines Dorf. Nun wollen wir zu dem nächsten Vers auch gehen, zu Vers 27. Und zwar wurde der Engel Gabriel gesandt zu der Jungfrau, zu einer Jungfrau, die einem Mann mit Namen Josef vom Haus David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und hier ist so interessant, dass das Wort Jungfrau in diesem Vers 2-mal auch erscheint. Und warum ist es überhaupt so wichtig hier für Lukas auch gewesen? Mit Sicherheit hat er sich erinnert hier auch an die Verheißung, die in Jesaja 7, Vers 15 gegeben wurde. Da heißt es so, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Emmanuel nennen. Und dann heißt es, dass diese Jungfrau, sie wird jetzt noch gar nicht mit dem Namen auch uns erwähnt, sondern sie wird mit einem Mann mit Namen Josef vom Haus David auch verlobt. Und da haben wir auch den Hinweis, das hatten wir schon auch in der Vergangenheit, dass Josef, er war aus dem Stamm David auch gewesen. Und das hat ja der Herr auch dem David schon die Verheißung gegeben. Psalm 89, Verse 4 und 5. Ich habe einen Bund gemacht mit meinem Auserwählten. Ich habe meinem Knecht David geschworen. Ich will deine Nachkommen auf ewig bestätigen und deinen Thron bauen für immer. Und nun wird uns aber weiter gesagt, wer diese Jungfrau ist. Und jetzt wird erst der Name auch Maria erwähnt. Und hier ist jetzt so noch ein Wort interessant. Viele Übersetzungen verwenden das Wort verlobt. Maria war mit Josef verlobt gewesen. Es gibt aber auch Übersetzungen, die sagen, Maria war anvertraut dem Josef. Und wo gibt es überhaupt auch hier einen Unterschied? Es ist insofern ein großer Unterschied, weil die Verlobung, so wie wir sie vielleicht kennen oder verstehen, war zu der damaligen Zeit etwas doch anderes gewesen. Und zwar, die jüdische Eheschließung, sie bestand sozusagen aus zwei Schritten. Zum einen war einmal der Ehevertrag gewesen und dann war die Heimholung der Braut gewesen. Und das waren zeitlich zwei unabhängige auch Schritte gewesen. Es ist interessant, dass in Matthäus 1, Vers 19, also bevor Maria und Josef überhaupt auch zusammenziehen, wird uns berichtet, Matthäus 1, Vers 19, Josef, aber ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen und so weiter. Und hier heißt es, Josef, aber ihr Mann. Also es war nicht der Verlobte gewesen, sondern damals hat es schon so gegolten, dass wenn der Ehevertrag eben geschlossen war, wenn die beiden sozusagen einander anvertraut waren, dann galten sie schon als Mann und auch als Frau. Und wenn jetzt, ich sag mal, eine Scheidung jetzt in diesem Zeitraum noch sein sollte, dann musste das wirklich ganz offiziell auch bekannt gegeben auch werden. Nun wollen wir zu Vers 28 auch gehen. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Es ist interessant, wenn wir jetzt so beide Ankündigungen vergleichen. Der gleiche Engel, aber er hat sich dem Zacharias nicht so vorgestellt. Ja? Der Gruß hat bei Zacharias gefehlt. Und das ist so etwas ganz Besonderes auch hier, wie der Engel auch zu ihr sagt, sei gegrüßt, du Begnadete. Das heißt nicht Begnadigte. Ja? Das würde ja bedeuten, wenn der Engel oder wenn Gott die Maria begnadigen würde, dass Maria etwas, ich sag mal, eine Sünde hätte in ihrem Leben, ja, und Gott würde sie jetzt begnadigen. Aber darum geht es nicht, sondern hier geht es mehr um diesen Gedanken, sei gegrüßt, sagt so eine andere Übersetzung, du bist beschenkt mit großer Gnade. Also hier geht es nicht, dass Maria irgendein Vergehen, eine Sünde in ihrem Leben hatte, sondern Gott wollte ihr wirklich eine große Gnade erweisen, eben Mutter des verheißenen Messias auch zu werden. Vers 29 heißt es dann, aber als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Einige Übersetzungen sagen nicht nur, dass sie erschrak, sondern dass Maria bestürzt auch war. Und doch, es ist sehr interessant, ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn wir einfach ja in dem häuslichen Umfeld sind und unserer, ich sag mal, alltäglichen Arbeit nachgehen und auf einmal erscheint eine Person. Ich meine, wir erschrecken schon, manchmal zu Hause, ja, wenn jemand irgendwie leise um die Ecke kommt oder so, ja, aber auf einmal eine ganz, ganz fremde Person und dann, wenn sich das so herausstellt, ja, das ist ein Engel. Wie hat Maria das Ganze aufgefasst? Und es sind wirklich diese Worte, bestürzt, erschrocken. Und doch, meine Lieben, es ist so interessant, wenn wir weiter auch gehen, wie besonnen Maria auf all das auch reagiert hat. Wir haben zum Beispiel Lukas 2, Vers 19. Weiter wird uns einfach Maria, so eine Facette von ihr, auch berichtet. Ja? Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Also Maria war nicht die Person, die irgendwie zu schnell irgendwie gesprochen hat, die zu sehr irgendwie ihren Gefühlen den Lauf gelassen hat, sondern sie war besonnen gewesen, ja? Und hat hier auf eine wirklich sehr wunderbare Art und Weise auch reagiert. Vers 30 sagt dann so, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Ja, es ist wirklich so, wenn man so erschrocken ist, dann hat der Engel wirklich diese wunderbare Botschaft, fürchte dich nicht. Der Engel will Maria sozusagen zuerst die Furcht auch nehmen und dann ihr eben diese große Gnade auch weitergeben. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Meine Lieben, was sind es für Menschen, die bei Gott Gnade finden? Wir haben einen Hinweis, zum Beispiel Sprüche 12, Vers 2. Wer fromm ist, der bekommt Trost vom Herrn, wer fromm ist. Wir lesen ja von Elisabeth und Zacharias, hatten wir schon Lukas 1, Vers 6. Sie waren beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und jetzt wird uns noch ein Vers eingeblendet, der auf Josef auch Bezug nimmt, Matthäus 1, Vers 19. Josef, aber ihr Mann, war gerecht. Und so, meine Lieben, können wir sagen, eigentlich alle vier Personen, denen Gabriel auch begegnet ist, ja, sie waren gerecht gewesen aus dem alttestamentlichen Geschehen heraus. Ja? Sie haben wirklich bei Gott auch Gnade gefunden. Und wollen wir zu Vers 31 auch gehen, da heißt es so, sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und so, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Hat Maria in diesem Augenblick vielleicht an diese Verheißung aus Jesaja 7 gedacht? Weil der Wortlaut, er ist sehr ähnlich, ja? Möchte ihn noch einmal uns einblenden. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie Immanuel nennen. Und die Frage ist, obwohl der Wortlaut ja sehr, sehr ähnlich ist, aber in Jesaja wird doch hier ein ganz anderer Name uns auch erwähnt. Und die Auflösung finden wir, meine Lieben, in Matthäus 1, Verse 21 bis 23. Und hier gibt Gott dem Josef diese Ankündigung auch bezüglich der Geburt Jesu auch weiter. Und er sagt so auf Maria Bezug nehmend, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesprochen hat. Sie, eine Jungfrau, wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie wird ihn Immanuel nennen, das heißt Gott mit uns. Gott gibt selber sozusagen hier diesen Hinweis, dass diese Verse irgendwie zusammenhängen. Ja? Und so können wir sagen, dieser geistliche Name, die Bedeutung, Immanuel, Gott mit uns. Die hat doch Jesus auch mitgebracht. Ja? Gott war durch Jesus Christus mit uns. Aber Gott war es sehr, sehr wichtig, eben, dass er Jesus heißt. Das heißt, derjenige, der sein Volk von den Sünden auch erretten wird. Denn Jesus heißt auf Hebräisch Jeschua oder Jehoshua und auf Deutsch Gott hilft oder Gott rettet von Sünden. Und es ist auch so interessant, dass in diesem Abschnitt, Matthäus 1, Vers 21, Gott jetzt nicht nur der Maria ankündigt, ja, dass Jesus geboren wird, sondern Gott gibt genau die gleiche Ankündigung auch dem Josef. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus auch geben. Vers 32, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und hier zuerst, der wird groß sein. Letzte Woche haben wir auch etwas gelesen, Lukas 1, Vers 15, eine Weissagung über Johannes den Täufer. Da heißt es sehr, sehr ähnlich. Da heißt es so, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Und hier einfach doch, denke ich, ein wichtiger Unterschied. Hier wird von Johannes sehr allgemein berichtet, ja, er wird groß sein. Und hier in Lukas 1, Vers 32, der wird groß sein. Warum wird der groß sein? Weil er eben der Sohn des Höchsten, als er der Sohn auch Gottes doch genannt wird. Und dann auch dieser weitere Gedanke, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Als er Jesus auf Erden war, dann hat er ja keinen Thron bestiegen. Eine andere Übersetzung drückt es so aus, Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Also hier geht es nicht um einen sichtbaren Thron, sondern es geht einfach um diese Verheißung. Und wir haben ja die Abstammung Jesu schon betrachtet, ja, dass Jesu eben in dieser Linie, in dieser Davids Linie auch ist. Vers 33, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Königreich wird kein Ende auch haben. Die Menge-Übersetzung sagt hier so, und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen und sein Königtum wird kein Ende auch haben. Und das war damals insofern auch sehr interessant, weil damals hat auch ein anderer König geherrscht, Herodes. Der war ein Edomiter gewesen. Und das ganze Volk, es hat gewartet auf diesen Messias, auf Christus, der wirklich aus der Linie Davids auch kommen soll. Und darum diese wunderbare Ankündigung jetzt auch an Maria, dass er, das heißt Jesus, er wird über das Haus Jakobs herrschen und sein Königreich wird kein Ende auch haben. Und nun die Reaktion auch von Maria. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und wir wollen hier zwei Punkte auch betrachten. Zum einen der Glaube von Maria. Im Gegensatz zu Zacharias zweifelte sie nicht, aber sie hat ganz natürlicherweise nachfragen wollen, ja, wie soll denn das überhaupt denn geschehen? Sie konnte sich das eben nicht vorstellen. Und zweitens hat sie sehr rational auch nachgedacht, weil wenn sie jetzt den Gedanke auch bringt, wie sie hier sagt, wie soll denn das Ganze auch geschehen, da ich von keinem Mann weiß, war das für sie klar gewesen, ja, von Josef, kann ja dieses Kind dann nicht auch abstammen. Und hier kommt jetzt so ein sehr interessanter auch Gedanke, obwohl dieser Ehevertrag ja geschlossen war, aber sie eben noch nicht zusammen waren, das heißt, Josef hat sie nicht zu sich auch geführt, war das damals für die damalige Zeit ganz natürlich gewesen, dass in dieser Zeit eben kein Geschlechtsverkehr auch geführt wurde. Und darum war das für die Maria etwas ganz, ganz Natürliches, ja, dass sie hier auch diese Frage stellt. Die Neu-Genfer Übersetzung sagt hier so: Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Wie soll das überhaupt gehen? Das heißt wirklich, der Abschluss sozusagen, Ehevertrag und dann erst das Zusammenführen, dann wäre im Prinzip erst die gültige Ehe auch gewesen. Aber das war ja zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht gewesen. Und meine Lieben, wenn wir hier auch betrachten, wie weit sind wir in unserer Gesellschaft von diesem Standard abgewichen? Es geht nicht nur darum, wenn man verlobt wäre, ja? Auch das können wir mit dem Wort Gottes nicht vereinbaren. Aber wie ganz natürlich ist es in unserer Zeit, dass man ja überhaupt weder verheiratet noch verlobt ist und trotzdem auch diese Dinge miteinander auch tut. Und das zeigt uns einfach, meine Lieben, wie weit wir auch hier in dieser Hinsicht abgewichen sind. Vers 35, der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und zum einen wird hier Bezug genommen auf den Heiligen Geist. Wie soll das Ganze geschehen? Es wird nicht in allen Details jetzt erklärt, ja, wie Maria tatsächlich zu ihrem Kind kommen soll. Aber es wird einfach gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und da können wir eine gewisse Parallele vielleicht zu dem ersten Kapitel auch unserer Bibel auch ziehen, wo der Heilige Geist eben schwebte, ja, über die Erde. So war auch damals ja schon Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist an diesem Ganzen auch beteiligt. Und das ist so ein kleiner Hinweis auch darauf. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Bei dem Wort überschatten, das ist mehr so der Hinweis auf diese Wolke, die bei der Stiftshütte war und die eben auf der Stiftshütte war, ja, und diese Stiftshütte auch überschattete. Das heißt, wenn die Wolke kam, dann war ja Gott mitten in der Stiftshütte gewesen. Ja, die Gegenwart Gottes war da gewesen und darum auch hier dieser Hinweis, dass ja der Sohn, das Kind, der Sohn Gottes eben von Gott auch sein wird. Vers 36. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Im Gegensatz zu Zacharias, der ein Zeichen forderte, hat es Maria nicht getan. Und meine Lieben, Gott in seiner wirklich Güte und Barmherzigkeit hat Maria stärken wollen und hat ihr ein ganz besonderes Zeichen auch gegeben und geht jetzt hier auf Elisabeth auch ein und sagt, deine Verwandte, Elisabeth ist eben im 6. Monat auch schwanger. Und das hat natürlich Maria jetzt besonders, denke ich, auch den Glauben gestärkt. Ja, wenn Elisabeth, die eben unfruchtbar war, Nachkommen bekommt, so ist es für Gott wirklich eine Kleinigkeit, auch hier dieses Wunder zu bewirken. Interessant ist hier aber auch diese Aussage, und sie, Elisabeth, deine Verwandte. Die Schrift schweigt in dieser Hinsicht, wie tatsächlich die Verwandtschaft jetzt wäre. Aber wir lesen ja von Elisabeth, Lukas 1, Vers 5, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester aus der Abteilung Abias mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und hieß Elisabeth. Also Elisabeth war von den Töchtern Aarons gewesen. Also nicht nur von dem Stamm Levi, sondern von Aaron, das heißt von den Priestern auch gewesen. Und wenn jetzt hier aber Bezug genommen wird, dass Maria verwandt ist mit Elisabeth, so gibt es eigentlich nur eine Schlussfolgerung, dass das Ganze über ihre Mutter geschehen kann. Ja? Das heißt, ihre Mutter war aus dem Stamm Levi, aus der Nachkommenschaft auch Aarons gewesen. Und dann dieser wunderbare Vers: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Die Neue Genfer Übersetzung sagt so: Denn für Gott ist nichts unmöglich. Es ist so interessant, dass wir diese Doppelverneinung hier haben. Ja? Nichts unmöglich. Wenn für Gott etwas unmöglich wäre, das würde ja nicht passen. Nichts unmöglich, das bedeutet, wenn es doppelt verneint ist, dann ist es ja positiv zu betrachten. Wir können so sagen, denn für Gott ist alles möglich. Und meine Lieben, wer sagt diese Worte? Diese Worte sagt der Engel Gabriel. Und der Engel Gabriel, er steht direkt vor Gott. Und darum wusste er, was er gesagt hat. Gott sind keine Grenzen gesetzt. Wie er mit einem Wort sozusagen die Erde geschaffen hat, so ist es für ihn eigentlich eine Kleinigkeit. Seinen Sohn sozusagen auch in der Jungfrau Maria zur Geburt auch zu bringen. Und dann aber die Aussage von Maria, Vers 38. Maria aber sagte, sie: Ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel verließ sie. Dieser Ausdruck, sie: Ich bin des Herrn Magd. Die Janssen-Übersetzung sagt hier so: Sie: Ich bin die leibeigene Magd des Herrn. Das bedeutet ja viel, viel mehr, dass wir bloß sagen, ja, ich bin einfach nur ein Diener oder eine Magd, ja, des Herrn. Sondern leibeigen jemanden zu sein, da hat man kein Anrecht sozusagen auf ein persönliches Leben. Man ist Gott völlig, völlig auch geweiht. Das heißt, sie hat sich Gott völlig zur Verfügung auch gestellt. Und darum ist dieses Wort: Sieh, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Und wenn wir jetzt den ganzen Zusammenhang nehmen, Maria war doch ein junges Mädchen noch gewesen. Dass sie überhaupt ja so eine Aussage treffen konnte, dass sie so besonnen ja dieses Gespräch auch mit dem Engel geführt hat, das ist, denke ich, etwas ganz, ganz Besonderes, was wir hier auch entnehmen können. Möglicherweise eben, weil sie aus dem Stamm Levi, aus der Nachkommenschaft Aarons auch war, hat sie auch Unterricht eben bekommen, vielleicht mehr wie andere. Und darum war sie auch in den Schriften irgendwo auch unterwiesen gewesen. Und trotzdem hat sie einiges ja nicht verstanden. Und meine Lieben, es ist gut, wenn wir etwas nicht verstehen, wenn wir zu Gott kommen und ihn einfach fragen. Dass wir nicht Zweifel in dem Sinne sehen, sondern sagen: Herr, du hast es in deinem Wort gesagt, ich verstehe nicht, wie es zugehen soll, aber zeige es mir doch. Und Maria kriegt eine wunderbare Bestätigung, eine Ermutigung durch den Engel, und Wir sehen hier so diese Zusammenhänge, ja? Das, was Gott im Alten Testament verheißen hat, dass es alles auch in Erfüllung auch gegangen ist. Gott segne uns auch im Nachdenken über dieses Wort. Amen.